Geht's uns gut? Klingt noch nicht ganz überzeugend. Tja, das mit dem Öl und den Eulen. Wer hätte es gewusst? Eulen nach Athen tragen. Ich habe mich immer gefragt, warum Öl nach Athen tragen. Aber auch warum Eulen? Wir befinden uns, erkläre ich gleich, wir befinden uns noch relativ am Anfang unserer aktuellen Predigtreihe, Gottesdienstreihe, Gotteswind in unserem Segel. Und es geht uns darum zu erkennen, dass beide Elemente notwendig sind, beide Komponenten notwendig sind. Gott muss seinen Wind schenken und wir müssen unser Segel hissen, ob im persönlichen oder im gemeindelichen Leben, wenn es vorangehen sollte, wenn es in seine Richtung gehen sollte, wenn es wahr werden sollte, wenn es fruchtbar werden sollte, das, was wir im Gebet uns wünschen, Herr, lass dein Wille geschehe. Lass dein Reich zur Entfaltung kommen, in uns und durch uns hier auf Erden. Heute will ich gerne mal einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte mit uns betrachten, wo Paulus nach Athen kommt. Zwar nicht mit Eulen, aber wenn wir gerade dabei sind, lass mich mal doch ein paar Takten aus Wikipedia weitergeben, weshalb es tatsächlich der Spruch gibt. Es geht um eine überflüssige Tätigkeit. Eulen nach Athen tragen, die haben anscheinend Unmengen an Eulen. Das lag daran, dass die damalige Göttin Athene, der Schutzgöttin der Stadt, die war mit Eulen verbunden. Also die hatten viele Eulen in Athen und man braucht sie nicht dahin zu tragen, weil sie schon da waren. Und aus dessen Gründen auch hat man auf ihre Währung auch diese Eule abgedrückt. Und es gibt manche, die sagen, eigentlich kommt der Spruch eher daher, Athen war so eine reiche Stadt. Münzen müsste man da nicht hintragen, weil es schon viele gegeben hat. Andere Auslegung ist natürlich, dass die Weisheit der Eule, die Eule, die kann sehen im Dunkel, total kluges Vögelchen. Man braucht auch die Klugheit oder Weisheit nach Athen nicht tragen, wie auch immer. Wir sind uns einig, es geht um Eulen und nicht um Öl. So viel dazu. Also was hat Paulus auf dem Herzen? Der hat sich vor Gott bereit erklärt, sinnbildlich den Segel zu hissen. Und Gott hat einen ganz besonderen Wind in sein Segel hineingeschenkt. Ein Wind der Liebe, das ihn so weit getrieben hat, dass er durch das ganze Mittelmeerraum gereist ist, aus einem tiefen Empfinden der Liebe Gottes für die Menschen ist er von Ort zu Ort gereist und hat die frohe Botschaft von Jesus, diese Auferstandene, weitergegeben. Und irgendwann mal ist er dann auch nach Athen gekommen und ich lese, das ist ein bisschen mehr als sonst, aber ich werde auch einiges rauslassen, aber ich glaube, das ist gut, wenn wir das gemeinsam lesen. Also die Liebe Gottes, der Wind Gottes in Paulus Segel. Während Paulus nun in Athen auf die beiden, das waren seine Mitarbeiter Silas und Timotheus, wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellt er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redet er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antrat. Und dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Da habe ich nachgeschlagen, was das für welche waren. Die epikureische Philosophen, das waren welche, die gab es so 250 Jahre vor Christus, die leugneten die Existenz eines zielgerichteten Gottes und glaubten, das Universum entsteht zufällig aus einem fallenden Atomregen. Also könnte man sagen, die waren ihre Zeiten weit voraus, aber sie verspotteten die populäre heidnische Götter und der Mythologie. Und die Stoiker dagegen, das waren Pantheisten, also die haben geglaubt, Gott existiert in allem, in der ganzen ganze Erde, im Baum, im Stein, im Wasser und so weiter. Und für die war Gott lediglich ein Wort, das für einen vagen Geist der Vernunft im Universum so irgendwie schwebte. So, das schnell mal dazu. Auf jeden Fall, es kam zu Diskussionen mit diesen Philosophen und einigen von ihnen spotteten. Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er könne uns etwas beibringen? Andere meinten wiederum, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremde Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Und schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag. Das ist der Stadtrat von Athen. Dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagt sie. Wir überspringen da einiges und springen in die Geschichte wieder ein paar Verse weiter. Da trat Paulus vor diese Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu erkennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Nochmal ein paar Verse weiter. Erklärt er ein bisschen ausführlicher über Jesus und sagt, diesen Mann hat Gott vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Und damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, so zum Beispiel Dionysios, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Paulus, getrieben von der Liebe Gottes, dem Wind Gottes in seinem Segel, reist umher und überall, wo er hinkommt, er hat es tief im Herzen, von dem zu erzählen, was ihm buchstäblich selber von Pferd gehauen hat, wo er Jesus begegnet ist. Und ich möchte aus diesem etwas längeren Abschnitt heute zwei Punkte hervorheben, die deutlich werden durch diese Erzählung. Einmal war der mutig und treu, an dem Evangelium festzuhalten. Der hat, egal wo er hingekommen ist und egal mit welchen Leuten er zu tun hat, ist er darauf bestanden, diese Botschaft, diese verrückte Botschaft zu bringen von einem Menschen, den es gegeben hat, der gestorben ist, qualvoll, unter einem Foltertodes, der aber auferstanden ist. Und danach umherging. Er hat von dieser Botschaft nicht abweichen wollen. Aber er hat in der Art und Weise, wie er diese verrückte Botschaft transportiert, da hat ganz eindeutig versucht, eine Brücke zu den Menschen zu bauen, die er mit seiner verrückten Botschaft erreichen wollte. Ich wünsche uns herzlich, dass wir immer mehr zu beiden Punkten in der Lage sind. Ich wünsche mir sehnsüchtig. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe Sehnsucht danach, dass so wie wir uns entfalten, so wie Gottes Wind in unserem Segel nach wie vor und hoffentlich immer mehr uns vorantreibt. Ich wünsche uns, dass wir festhalten an dem Eigentlichen, dass wir festhalten an dem, was es gilt zu bewahren, dass wir nicht vor lauter Freude darüber, das Gute mit anderen zu teilen, dass wir Dinge über Bord werfen, die wichtig sind. Ich wünsche es meiner Gemeinde, dass wir an dem festhalten, was zentral wichtig ist.
Das habe ich erwartet.
Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinem aufgepickten Weisheit, haben sie gefragt. Jesus spricht von der Auferstehung. Sonderbare Vogel, passt ja sehr gut zu den Eulen in Athen. Als Paulus von dieser Auferstehung sprach, der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil seiner Zuhörer damals vor dem Stadtrat in Gelächter aus. Das waren gebildete, philosophische Meinungsträger in der Stadt. Die Botschaft von einem, der auferstanden ist von den Toten, da kann man eigentlich nur darüber spotten. Vielleicht kennst du das in deinem Umfeld. Ich kenne das auf jeden Fall in meinem Umfeld. Sehr gut sogar. Und doch kamen einige zum Glauben. Trotz allem. Merkwürdig. Paulus war so sehr davon überzeugt, dass Gott die Welt, die er geschaffen hat, die Menschen, die er Leben geschenkt hat, dass Gott diese Menschen so sehr liebt, dass er ihnen seinen Sohn geschenkt hat. Und dass dieser Sohn sein Leben geopfert hat, gestorben ist und dann auferstanden ist. Das war das, wovon Paulus überzeugt war. Und mit diesem Liebe Gottes in seinem Segel wurde er durch die Gegend getrieben und war bereit, wie er selbst das buchstäblich den Korinther geschrieben hat, er war bereit, ein Narr zu sein für Christi. Also sich spotten zu lassen, ausgelacht zu werden für seine Botschaft. Das war ihm zweitrangig. Und ich will für uns nochmal heute Morgen verankern, was dieses Evangelium, was diese Bewahrte, was dieses Zentrale ist, was es gilt, in unsere Mitte fest noch einmal zu verankern, damit es uns nicht abhanden kommt. Das Evangelium ist kein guter Rat. So wie man ethisch sein Leben, die Bibel ist voll von guten Rat, wie man ethisch sein Leben gestalten kann. Aber das Evangelium in seinem Kern ist kein guter Rat. Das ist eine Botschaft. Da ist der Sohn Gottes gestorben und er ist auferstanden. Und das ist eine frohe Botschaft deshalb, weil in diesem Satz die Liebe Gottes zur vollen Ausdruck gebracht wird. Die sehr gute Nachricht ist für uns, die als Bewahre von diesem Guten, Bewahre von dieser Botschaft, als welche, die diese Botschaft anvertraut ist. Es geht nicht einfach darum, dass wir uns als Narren eine Welt ausgesetzt, wo Gott selbst mit seinem Wind der Liebe nicht weht. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte ich, glaube ich, dann wäre ich zusammengepackt und nach Hause gegangen vor vielen, vielen Jahren. Aber Gott hat uns nicht einfach mit einer verrückten Botschaft ausgestattet, zu der er nicht selber steht. Und Gott wirkt und weht und zieht Menschen im Herzen zu ihm hin. So habe ich dasselbe erlebt. Als ich diese Botschaft das erste Mal gehört habe, habe ich Ende letzten Jahres so ein bisschen davon erzählt. Als ich diese Botschaft das erste Mal gehört habe, da dachte ich von demjenigen, der es mir erzählt hat, du bist ja ein komischer Vogel. So eine verrückte Botschaft. Ich hatte ihn gefragt, warum sollte ich jetzt Christ werden? Warum gerade Nachfolge Jesu? Und er hat mir erzählt, weil Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Und da dachte ich, das ist aber wirklich kein Grund. Was ist passiert als nächstes? Da bin ich ganz bewusst, ganz absichtlich auf die Knie gegangen und habe mit absoluter bitter Ernsthaftigkeit diesem Jesus gesagt, ich lege dir mein Leben hin. Warum habe ich das gemacht? Weil es eine ganz große persönliche Vorgeschichte gab vor diesem Satz von dem verrückten Vogel. Der hat den Satz einfach rausgehauen als mutige Antwort auf meine Frage, ja, warum dann dieser Jesus und warum nicht irgendwie Mohammed oder sonst wer? Und der hat den Satz einfach rausgehauen. Was er nicht wusste, ist, dass Gott so am Wirken war in meinem Herz und in meinem Alltag in den Tagen davor. Ich bin zu diesem komischen Vogel in seine komische Gemeinde damals, wie ihr manche von euch wahrscheinlich erinnert, über einen 2 Meter Zaun geklettert, um zu ihnen hindurchzudringen oder zu denen hindurchzudringen, die unten im Keller gerade eine kleine Gebetsrunde gestaltet haben, weil Gott es mir so deutlich gemacht hat, dass gerade in diesem Gebäude Menschen sind, die mir helfen könnten mit dem, was gerade in meinem Leben los war. Und ich wusste das deshalb, weil ein paar Tage nachdem ich abends für mich auf ganz sonderbare Weise eine Antwort von Gott erhalten habe auf meine Frage, gibt es dich dann? Gibt es dich wirklich? Gott hat mir wissen lassen, bis in die Tiefe meiner Seele, ja, mich gibt's. Mehr nicht. So, Punkt, Punkt, Punkt. Nun geh heraus und finde heraus, was das für dich bedeutet. Paar Abende später, 2, 3 Abende später, ging ich spazieren in der Stadt, in Glückstadt, wo ich damals gewohnt habe. Und ich ging um eine Ecke, abends um 10 im Dunkeln. Und hinter dieser Ecke war das kleine Gemeindehaus, wo der komische Vogel nachher drinne war. Und die hatten auf der Seite des Hauses ein weißes Kreuz. Weiß nicht, 3 Meter vielleicht groß. Also relativ groß. Und nachts haben sie es aus dem Garten heraus angeleuchtet. Also ich kam um die Ecke und sehe, wer kennt den Film Die Blues Brothers? Ja, also ich habe kein Saltus gemacht, ne? Aber es war ähnlich als in diese Szene, wo, welche von den Brüdern war es, weiß ich nicht, Jake, hat das Licht gesehen. Ich kam um die Ecke und ich sah das Kreuz, weiß beleuchtet. Und es klappte mich jemand hinten auf dem Kopf. Ich hab's so deutlich gespürt, da habe ich mich umgedreht, um zu sehen, wer ist dann so frech und klappt mich auf den Kopf. War keiner da. Ob Gott sowas macht, weiß ich auch nicht. Aber, ja, aufpassen. Aber ich wusste in dem Moment, dort wo dieses Kreuz ist, da sind welche, die können dir helfen mit den Fragen, die du jetzt hast. Und so bin ich, da habe ich auf ihrem Info-Schaufenster-Dings geguckt, wann versammeln sie sich das nächste Mal. Und da bin ich dann zum über den Zaun klettern dann hingegangen und habe den komischen Vogel kennengelernt, der mir gesagt hat, so, Jesus, Gott hat seinen Sohn gesandt, der ist für dich gestorben. An deine Stelle um das auf sich zu nehmen, was zwischen dir und Gott steht. Und wenn du im Glauben und Vertrauen daran das für dich in deine Hände nimmst und sagst, das nehme ich für mich in Anspruch, dann schenkt dir Gott ein neues Leben mit diesem Auferstandenen zusammen. Der komische Vogel hat wahrscheinlich auch nur gestaunt. Einmal den Satz raushauen, kniet einer vor sich hin und gibt sein Leben hin. Gott wirkt in die gesamte Situation hinein. Die Liebe Gottes weht. Und wir brauchen manchmal nichts anderes zu tun, als unsere Segel zu hissen und uns treiben zu lassen von dieser Liebe. Im Vertrauen, dass Gott schon am Wirken ist. Es ist nicht dein Werk, nicht mein Werk, nicht mal unser Werk. Das ist Gottes Werk. Ich wünsche uns so sehr, dass dieser Auferstandene all das Gute, was es in unserer Mitte gilt zu bewahren, dass wir das so doll festnageln und festankern, dass da gar nicht dran zu rütteln ist in einer Welt, die spottet und lacht teilweise. Und in eine Welt, wo Menschen immer wieder dahin kommen, dahin getrieben werden von der Liebe Gottes, dass sie erkennen, der ist wahrhaftig auferstanden. Frisches Beispiel. Fußballfans unter euch kennen die Mannschaft auf den ersten Blick sofort, das ist FC Liverpool. Volle Punktzahl hier unten. Von Jürgen Klopp, bekennender Christ, trainiert oder gemanagt. Kennt ihr den? Das ist einer ihrer Star-Stürmer. Mathis, der heißt Hannes Firmino ist das. Was meint ihr zu wem? Das ist jetzt ihr Siegesbild, wo sie Mitte Dezember als Vereinsweltmeister in Katar gefeiert werden. 1-0 gegen Rio de Janeiro. Wer hat das Tor geschossen? Firmino. Das war ein Tor, Erwin, was du nicht geschossen hast. Das war der Firmino hier. Auf wen zeigt er? Der Torwart Alisson Becker, zu wem redet er? Das sind die beiden Mitte Januar. Der Firmino ließ sich taufen als persönliches Zeichen, nicht nur vor ein bisschen Gemeinde, sondern wirklich vor der ganzen Welt, dass er das Kreuz für sich gefunden hat, dass er da die Liebe Gottes gefunden hat, dass er in diesen Narrenbotschaft der Auferstandenen, dass er das Leben neu entdeckt hat. Und das wusste der Torwart schon ein bisschen länger. Und die standen da zusammen in diesem kleinen Taufbecken mit Familie. Das ist die Frau, die Ehefrau von dem Sturme. Die Liebe Gottes weht sogar durch die Fußballlandschaft. Und das finde ich einfach genial. Da können wir mehr darüber sagen, aber die Botschaft, das Kreuz, die Auferstehung ist die Liebe Gottes und Gottes Wind weht. Wir bewahren die Botschaft und hissen den Segel. Schnell mal weiter. Zweiter Punkt. Mit liebevoller Aufmerksamkeit hat Paulus eine Brücke gebaut, eine Kommunikationsbrücke gebaut zu den Menschen in Athen. Und ganz schnell wieder zur Erinnerung. Als er auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Da hat einiges gesehen. Er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In den Synagogen, auf dem Marktplatz und so weiter. Was hat er damit gemacht? Also da hat geguckt, da hat rumgeschaut, da hat sich die Frage gestellt, wie tickt diese Stadt, wie denken die Menschen, was ist ihnen wichtig? Die sind religiös, die haben viele Götter. Und er hat mit ihnen geredet, sowohl seine Mitjuden als auch die Griechischen, die er im Marktplatz, am Marktplatz getroffen hat. Da hat zugehört, da hat mit ihnen diskutiert, er hat die Dinge bewegt. Und als er dann ein bisschen später in der Geschichte vor die Ratsmitglieder traf und allen, die zusammengekommen waren, er begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können. Ich habe geguckt, ich habe mit den Leuten gesprochen. Ihr seid, ich habe diesen Altar mit dem Inschrift entdeckt für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade dieses euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Da hat er etwas gefunden, womit er eine Brücke bauen könnte zu den Leuten hin. Das finde ich faszinierend. Während Paul, er sah sich in der Stadt um, er guckte. Er begann mit den Leuten zu reden. Da machte die Ohren auf. Er unterhielt sich mit ihnen. Und er baute diese Brücke auf. Der benutzte sogar ihre eigene Dichte. Da habe ich keinen Platz gefunden, um das auch noch mit reinzunehmen. Der zitierte stoische, ihm bekannten Dichte in seine Rede vor dem Stadtrat, um ihn von der verrückten Botschaft des Auferstandenen zu erzählen. So wie ich sehnsüchtig es auf dem Herzen habe, dass wir nach wie vor, so wie wir in die Zukunft miteinander gehen, dass wir nach wie vor das Wichtige, das Wesentliche, das Zentrale bewahren. Ich habe so eine große Freude über die Herausforderung, das Gleiche in unserer Umgebung auch zu machen, was Paulus in seiner Umgebung gemacht hat, zu gucken, neu zu gucken, mit frischen Augen zu gucken, in der hohen Umgebung, mit der Frage, wie ticken die Leute? Was denken sie? Was reden sie, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen? Entschuldigung. Wie sehen Sie uns? Was denken Sie über Kirche? Was denken Sie zu diesem Jesus? Was halten Sie von einem, der auferstanden ist? Es gibt viele Hinweise, wie Menschen ticken und was ihnen wichtig ist. Ich stand gerade am Freitag oder Samstag, Freitagabend muss das gewesen sein, im Supermarkt an der Kasse und guckte mir die Zeitschriften durch, mache ich immer einfach zu schauen, was sind die Dinge, die diese Zeitungsverkäufer, die wollen mich interessieren als potenzieller Kunde und die gaukeln mir irgendwas vor, was dann von Interesse ist. Und im Stern aktuell kommt diese Botschaft, das ist die Wochentitel, lese ich mal ganz kurz drauf. Also es geht um ausgepowert sein, warum alles zu viel wird. Kennt man das? Kennen die Leute um dich herum das? Kannst ja ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie das kennen, sonst würde es nicht bei Stern auf der Titelseite stehen. Zwei kurze Abschnitte. Natürlich, Doppelpunkt, eigentlich können wir uns glücklich schätzen. Geht um unseren modernen Lebensstil. Teil der heutigen multioptionalen Gesellschaft zu sein, in der es immer weniger vorgefertigte Lebensmodelle gibt. Doch für viele wird die Freiheit zum Overload. Was heißt das auf Englisch? Doch für vieles wird die Freiheit zum Overload an Vergleichszwängen. Jeder soll nicht nur seines Glückes Schmied, sondern auch etwas Besonderes sein. Zunehmender Druck in unserer Gesellschaft. Das beschreibt der Stressmediziner Hans-Peter Ung, die Schattenseite unseres rasanten Fortschritts. Gleichzeitig sind wir immer engmaschigeren Bewertung der Öffentlichkeit mit all den Likes und Beurteilungen ausgesetzt. Und jetzt kommt es. Dazu kommen die großen Sinnfragen. Lebe ich so, wie ich es wollte? Oder bin ich falschen Idealen gefolgt? Und wofür hetze ich mich eigentlich so ab? Da dürfte bei uns mal eine Brückenwarnlampe, so Achtung, Brücke, an der Stelle aufgehen. Leute, du und ich mit unserer narrenhaften Botschaft von dem Sohn Gottes, der auferstanden ist, wir haben gute Antwort. Auf das ist jetzt nur ein Beispiel aufgepickt von den Regalen des Supermarkts. Als ich meinen Stern auf dem Kassenband hingelegt habe, da drehte sich eine freundliche junge Frau mir zu einer Schlange, guckte sich diese Akku-Anzeige an und sagt, so möchte ich aber nicht abgebildet werden. Und ich sage, nee, das ist ein bisschen, das ist nicht wirklich menschlich. Ne? Verstehen können wir, was sie meinen, aber dann sagte ich, aber stell dir mal vor, es wäre wirklich eine Lebensquelle, eine Energiequelle, eine Quelle des Lebens, an dem man sich anschließen könnte, um zu tanken, um Dinge klar zu kriegen im Kopf, um richtige Orientierung im Leben zu erkennen, dass wir nicht so ausgepowert sind. Und sie sagte, ja, das wäre cool, oder? Ich habe sie zum Gottesdienst eingeladen. Ich bin am Gucken, ob... Also wenn du dich gerade erkennst, dann danke für die Steilvorlage. Unser Stefan de Haseburg, der ist im Dienst unseres Gemeindebundes unterwegs und berät und hilft Gemeinden, sich zu entwickeln. Ich habe mir einen Satz bei ihm letztes Jahr aufgeschnappt, der sagt, Gemeinden, die wachsen, also jetzt aus seiner Erfahrung und auch aus den empirischen Werten, jetzt in Deutschland, in unseren Kreisen, in Baptistengemeinden, es wachsen längst nicht alle, leider, aber Gemeinden, die wachsen, sagt er, sind die Nicht-Kirchgänge fragen, wie eine Kirche aussehe, zu der sie gerne gehen würden. Du! Das ist ja eine spannende Fragestellung. Und Gemeinden, die wachsen, das sind auch die, es gibt ja natürlich viele Komponenten, die dazugehören, aber er berichtet, Gemeinden, die wachsen, sind auch die Menschen, die die Gemeinde besuchen, so sein lassen, wie sie sind. Die dürfen einfach kommen und wir freuen uns, dass sie da sind. Wenn du gerade zu Besuch bist heute Morgen, ich freue mich riesig und ich hoffe, du erlebst uns als gute, angenehme Gastgeber. Und auch wenn wir komische Vögel sind, mit einer merkwürdigen Botschaft von einem Sohn Gottes, von dem Sohn Gottes, der auferstanden ist, hoffen wir, dass du dich wohlfühlst in unserer Mitte. Ich bin total gespannt darüber, wie es für uns wird, als dieser Wind Gottes, die Liebe Gottes, unser Segel immer mehr füllt und uns treibt zu den Menschen um uns herum, um zu gucken, wie ist es, sie zu sein, um zu hören, was beschäftigt ihn, wie viel Burnout haben sie, wie viel brauchen sie Lösung zu diesem Problem. Neulich hatte Katrin mir einen Zeitungsausschnitt geschickt. 25% der Jugendlichen in Schleswig-Holstein leiden unter irgendwelche psychischen Probleme. Oh Leute, unsere Mitmenschen, die brauchen die brauchen so sehr selber den Wind Gottes zu erleben in ihrem Leben. Gucken wir, hören wir, bauen wir Brücken zu denen? Wir tun es jetzt schon. Und es ist mit großer Freude, dass ich vor 2 Jahren zu einer Gemeinde hingefunden bin, mit ein bisschen Hilfe von Gott, wo ihr auf total vorbildliche Weise Brücken gebaut habt zu Menschen mit Immigrationshintergrund, mit Verfolgungshintergrund. Und man hat gehört und geguckt und sich gefragt, wie können wir helfen? Und ich bin sehr stolz auf uns als Gemeinde, dass wir das gemacht haben und machen konnten. Ich habe Sehnsucht, dass so wie Menschen aus anderen kulturellen Hintergründen kommen, andere Länder, die hier und da nicht mal den Unterschied wissen zwischen Öl und Eulen. Also in diese große Familiengebilde, unsere Gemeinschaft. Ich habe große Sehnsucht danach, dass wir auch immer mehr zu einer Mehrgenerationen-Familie uns auch entwickeln. Es wäre ganz, ganz spannend unter den jungen Leuten, so wie wir sie heute gesehen haben, hier vorne auf der Bühne, die jungen Menschen und dann auch noch Zeshan und Amel auch noch dazu. War ein Versuch. Kam nicht an, aber es war ein Versuch. Oh Mann, ich wünsche uns, dass wir als Mehrgenerationenfamilie immer mehr unterwegs sind mit Augen und Ohren, die hören, was ist jungen Menschen wichtig? Wie ticken junge Menschen? Wo sind die Brücken, damit die beiden nicht zu zweit hier vorne stehen, sondern dass sie sich gar nicht retten können vor Konkurrenzangebote anderen Leuten, die hier auch mitsingen wollen? Oh, da habe ich Sehnsucht nach. Zum Schluss hole ich mir Hilfe von einem Michael Herbst. Der ist evangelischer Theologe, Professor, Direktor des Instituts zur Forschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung an der Uni Greifswald. Wer sich die Zeit nehmen möchte, das Buch sei dir herzlich empfohlen. Ist nicht so groß, ist kein riesen theologisches Werk oder so. Ist auch relativ stark auf die evangelische Landeskirche fokussiert, aber die Grundgedanken und Grundideen, die sind für unsere deutsche Zeiten sehr, sehr hilfreich. Er sagt zu diesen beiden Themen, Kreuz, Auferstehung und Brücken bauen. Wir können die Wahrheit über Jesus, den Auferstandenen, darum geht es ihm, nicht beweisen. Wir können sie nur bezeugen. Und mehr sollen wir auch nicht. Jesus sagte den Jüngern, ich sende euch meinen Geist, den Wind, den Pneumos, diese himmlische Dynamik, und er macht euch schlicht zu Zeugen, aber zu mutigen Zeugen. Wir können diese Wahrheit nur bezeugen. Und andere, die wir in unserer Mitte willkommen heißen, die können sie nur wählen. Nur. Sie kann nicht aufgezwungen werden. Sie darf auch nicht aufgezwungen werden. Und dazwischen passiert das Geheimnis. Der Geist Gottes, der lebendigen Gott, der im anderen die Einsicht weckt und die Bereitschaft schafft, sich auf diese Perspektive einzulassen. Wir bezeugen Jesus und die Wahrheit selbst macht die Menschen frei. So habe ich das erlebt. Das ist ein Bibelvers aus Johannes 8, Vers 31, glaube ich. Jesus sagt den Jüngern, Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Das sind mir Schuppen von den Augen gefallen und ich würde nie in meinem Leben so sehr Stuart ohne Masken oder sonst irgendwas frei mich selbst zu sein mit diesem Gott. Der Michael Herbst, der schreibt über die Art und Weise, wie man Brücken bauen kann, auch bei sich zu Hause in unserer Gemeinde. Er schreibt von der Notwendigkeit, die Atmosphäre der Gemeinde so zu prägen, dass neue Menschen, dass junge Menschen sich wohlfühlen. Er sagt, das ist die Atmosphäre, die darüber entscheidet, ob wir uns öffnen oder abgestoßen werden, uns abgestoßen fühlen. Warst du schon mal die Fremde, der Fremde irgendwo? Ich kenne mich da ziemlich gut mit aus. Es ist viel angenehmer, man öffnet sich viel mehr, wenn einem das Gefühl genommen wird, du bist fremd. Wir sind so und du bist anders. Das ist ein ganz großes Geheimnis. Es ist die Atmosphäre, die darüber entscheidet, ob ich mich öffne oder abgestoßen werde. Ich glaube, ich bete mit uns einfach an der Stelle. So wie es dir gemütlich ist, wohl ist, stehend, sitzend, hinkniend, Gott, danke, dass dein Wind weht auch gerade in diesem Moment, dass der Wind deiner Liebe hier und da spürbar ist. Es ist geheimnisvoll, es fasziniert mich. Ich liebe es, zu wissen, Gott, dass du lebst. Und ich liebe es zu sehen, himmlischer Vater, wie du das Herz von Menschen bewegst. Ich liebe es, dass du mein Herz bewegst, dass du mir Liebe schenkst für Menschen, für die ich keine Liebe hätte oder habe. Danke, danke, danke. Danke, dass du uns diese Botschaft anvertraut hast, der Auferstehung. Danke für dein Vertrauen in uns. Schenk uns Gnade, Herr, dass wir angesichts von Spott und Gelächter, dass wir nicht irgendwie auf die Idee kommen, das Zentrale, das Gute, Christus in unserem Zentrum irgendwie abschwächen lassen zu wollen. Schenke uns Gnade, dass wir in 10 Jahren, 20 Jahren, 120 Jahren immer noch mit Stärke und mit Überzeugung und mit großer Liebe um uns herausposaunen. Der ist auferstanden. Und Geist Gottes, so wie du uns den Mut schenkst, schenk uns auch die Weisheit. Schenk uns sinnbildlich Eulen, die uns helfen, Brücken zu bauen auf kluge Weise, damit Menschen, die im Burnout oder in psychischer Not oder sonst im Strudeln kommen, in diesem modernen Leben, wo die Identität so schwammig wird und der Druck so groß, sich darstellen zu müssen. Oh Gott, gebrauche uns, deine Gemeinde, füll unsere Segel mit deinem Liebeswind und treib uns hin zu den Menschen, die du liebst. Das bitten wir, Jesus, in deinem Namen. Amen. Ich wünsche mir und uns immer mehr Menschen, die Gott als Schutzort finden, wo sie behütet werden, wo sie sich als behütet wissen in ihren Herzen, wo sie erleben, dass der Wesen, von dem sie stammen, ihr Schöpfer sein Angesicht über sie leuchten lässt und dass sie Frieden erfahren mitten im Sturm dieser Welt. Es gibt einen Grund, weshalb solche Lieder von jungen Leuten kommen. Mitten im Sturm dieser Welt dass sie Frieden finden. Ich wünsche uns, dass wir festhalten an diese Wahrheit und dass wir am Puls der Zeit bleiben, in der Art und Weise, wie wir unsere Gemeinde miteinander gestalten und wie wir Menschen in unsere Mitte aufnehmen. Ich würde uns gerne dazu segnen. So segne dich der Herr, der sein Leben für dich gegeben hat, der Auferstandene. Und der Herr behüte dich. Dein himmlischer Vater, lass sein Angesicht über dir leuchten. Und der Herr schenkt dir seinen Frieden. Amen. Amen.